Ja, ich grüße euch auch alle recht herzlich hier vor Ort, auch ihr online, die ihr dazugeschaltet habt oder euch später nochmal das Ganze anschauen werdet. Schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte heute gerne mit Matthäus 6, Kapitel 13 weitermachen. Wir haben ja uns über das Vaterunser unterhalten. Wir haben ja darüber so einiges gehört, wie wir uns dann ausrichten sollen, unser Vater im Himmel und dann, wie es dann halt auch darum geht, unser tägliches Brot und nicht nur um unser tägliches Brot, sondern auch, dass wir unsere geistliche Speise, unsere geistliche Nahrung erkennen im Alltagsleben und sie auch zu uns nehmen, also den Willen Gottes tun. Und heute möchte ich gerne das Vaterunser abschließen, und zwar mit den Versen aus Matthäus 6, Vers 13. Und da heißt es zum Schluss: Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Und andere Handschriften fügen noch hinzu: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, also dieses ist ein Gebet von Jesus, das er uns Christen gelehrt hat. Und das Gebet, das er da gesprochen hat, ist so eine Art Prototyp, Muster, worum es eigentlich so inhaltlich geht. Und ich denke, wir haben alle schon mal dieses Gebet gesprochen, hier und dort. Und jetzt wurde ich doch etwas neugierig an dieser Stelle, denn ich habe mir hier an der Stelle schon ein bisschen die Zähne ausgebissen. Und da wollte ich mal einfach mit dem Mikro erstmal durch die, ja einfach, wer möchte, kann was dazu sagen, weil als du es gebetet hast, dieses Gebet, und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen, was genau hast du eigentlich damit gemeint? Was genau hast du eigentlich gewollt, dass Gott jetzt damit tut in deinem Leben? Dazu möchte ich euch bitten, jetzt mal was zu sagen. So 5 Minuten. Wer möchte? Also 2, 3 Leute, 4, 5, wie auch immer, aber so 5 Minuten mal was, also nacheinander, insgesamt drüber was sagen. Freiwillige vor, wer möchte was dazu sagen? Wer hat sich schon mal darüber Gedanken gemacht? Wie hast du es verstanden beim Gebet? Wie hast du es gemeint? Ja, führe uns nicht in Versuchung. Sonst erwähle ich, ne? Weil jeder hat das Gebet gebetet. Ihr habt die Wahl, entweder es kommt eine Hand nach oben oder ich erwähle jemanden. Möchtest du? Oh, das war eine Meldung für mich.
Also ich habe das einfach nur hier in meiner Bibel gelesen und da steht drin, lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Und das finde ich, okay, trifft es ganz gut.
Ja, okay. Noch? Wer noch? Ja, John?
Ja, Versuchung ist ja sowas wie Prüfung und viele von uns haben ja schwere Prüfungsängste und da kann ich dieses Gebet schon sehr nachvollziehen, wenn man Prüfungsangst hat. Ich hatte immer keine Prüfungsangst, sondern ich war froh, mal das alles mitzuteilen, was ich so gelernt habe. Und so ist dieses Gebet auch gar nicht so oft, bei mir kommt das nicht so oft vor. Mhm. Denn Prüfung ist immer eine Gelegenheit, das abzuschließen, die Lektion abzuschließen und eine neue zu beginnen. Und ich sehe das als positiv an. So wie Jakobus das auch sagt, freut euch, wenn ihr in verschiedene Versuchungen kommt. Ja, und es ist immer ein nächster Schritt.
Super, vielen Dank. Wer noch? Wer hat noch einen Gedanken? Alle gucken weg, ne? So Luftlöcher suchen. Sehr gut.
Ich denke immer, Jesus führt uns nicht in Versuchung, sondern das ist dann der Böse. Mhm. Und Jesus führt uns daraus.
Alles klar, ne? Super, danke. Und noch einen letzte, da hinten, der Samuel. Oha, jetzt muss ich da weit spazieren hier.
Ja, ich hatte das immer so interpretiert, dass ja Gott die Führung in meinem Leben übernimmt. Und wenn er die Führung hat, dann will ich wohl hoffen, dass er, oder beten, dass er mich nicht in Versuchung führt. Ja. Mhm.
Dankeschön. Ja, ich danke euch. Ja, die Diskussion, also die es hier um diese Verse gibt, da sind Menschen sich nicht so einig, wie sie diese Bibelstellen verstehen sollen. Einige haben sogar gesagt, das ist falsch übersetzt, das muss man anders übersetzen, das ist falsch hier niedergeschrieben worden, weil Menschen waren sich nicht sicher. Heißt es dann, dass eigentlich Gott dafür verantwortlich ist, ob ich versucht werde oder nicht? Oder auf der anderen Seite ist es der Teufel, der Bösewicht, der mich verführt? Ja? Und das wollte ich gerade so ein bisschen raushören. Was meint ihr eigentlich damit oder was meinen wir damit, wenn ich bete, Vater, und führe uns oder mich nicht in Versuchung? Heißt es, dass Gott mich vor diesen Momenten der Versuchung einfach beschützt und bewahrt und sie passieren nicht in meinem Leben? Oder bete ich das, was die Rahel gesagt hat oder auch andere auch gesagt haben, bete ich davor, dass ja, Versuchung wird kommen, aber Herr, führe du mich durch und beschütze mich vor dem Bösen. So. Ne? Und da gab es halt auch im Internet, habe ich noch mal ein bisschen nachgelesen, gab es dann halt viele Diskussionen. Das Wort Versuchung an sich bedeutet also es gibt dann die Versuchung, ein Testen im positiven Sinne, so wie es John gesagt hat. Also da werden wir auf die Probe gestellt, im Guten, um uns zu beweisen, um irgendwie etwas zu lernen, zu überwinden und so weiter und so fort. In der Anfechtung, das hat einen stärkenden Charakter. So, ne? Also bevor wir eine Prüfung haben, dass wir dafür lernen, uns vorbereiten und so weiter. Dann gibt es auch noch das Wort Versuchung im Sinne von Verlockung zur Sünde. Das ist das, was wir eher dem Teufel zuschreiben, ja? Dass er das tut. Und dann gibt es auch noch eine andere Form von Versuchung, ja, die wir auch ganz gerne tun, und zwar, dass wir Gott versuchen. Wir stellen Gott auf die Probe. Wo bist du eigentlich, Gott, in deiner Kraft? Guck, wenn ich jetzt das und das und das mache, und warum hilfst du nicht? Oder dies, oder dass wir ihn testen einfach. Ne? So. Und da sagte auch Jesus schon selber, wir sollen Gott nicht auf die Probe stellen, wir sollen Gott nicht in Versuchung führen. Genau, und wir werden heute ein bisschen gemeinsam Bibelarbeit machen eigentlich. Es wird mehr eine Bibel sein als eine Predigt. Aber für diese Verse war es einfach unablässig, dann halt nicht nur einfach einmal was darüber zu hören, sondern einfach was auch zu lesen und zu hören. Ihr dürft gerne in euren Bibeln online oder vor Ort hier danach schlagen, mitlesen. Jesus selber, das haben wir auch schon von Ari gehört, da haben wir auch über die Versuchung gehört. Und diese Versuchungen, von denen wir reden, also die ist nicht nur, wir hören oft sowas wie in den christlichen Kreisen, in den gläubigen Kreisen hören wir, ja, die Menschen der Welt, die werden ja nicht versucht, die sind ja sowieso schon in der Hand des Teufels nach dem Motto, der braucht sie gar nicht mehr versuchen, der kann ja mit denen machen, was er will. Aber wir Christen, wir haben besondere Versuchungen und so weiter und so fort. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Warum stimmt das nicht? Überall, wo es Menschen gibt, Menschen, die in das Ebenbild Gottes geschaffen worden sind und Menschen, die gut handeln wollen, richtig handeln wollen, gibt es überall bei allen Menschen diese eine Versuchung, sich zu entscheiden. Entweder nehme ich den schweren Weg, den guten, den gerechten Weg, oder ich nehme den bösen Weg. Sei es in einer Ehe, dass eine Frau oder ein Mann, wie auch immer, sich entscheidet, treu zu sein oder untreu zu werden. Sei es, dass jemand etwas klaut, nicht klaut. Sei es, dass jemand lügt, nicht lügt. Versuchungen treffen, von Versuchungen getroffen. Jeder ist davon betroffen, wir alle. Und ich muss ehrlich sagen, also das ist etwas, das, was ich am ermüdendsten finde, eigentlich auf dieser Erde. Also wenn ich mir den Himmel vorstelle und die Ewigkeit vorstelle, dann ist das Schönste, was ich mir aber vorstellen kann, ist, es gibt endlich keine Versuchung mehr. Endlich kann ich immer das leben, was richtig ist. Ähnlich gibt es nicht mehr diese Stimme in meinem Kopf, in meinem Herzen, in meinem Gehirn, wie auch immer, die mich versucht, immer auf einen Weg zu bringen, den ich nicht gehen will eigentlich. Ja? Schon früher als ein Nicht-Christ und jetzt auch als Christ. Jetzt sogar vielleicht noch ein bisschen intensiver als früher, weil früher ist mir das oft gar nicht so aufgefallen, weil meine Sinne nicht geschärft waren. Jetzt sind sie geschärft und jetzt sehe ich es, ja, wo die Versuchung steht. Das heißt, der Kampf ist eigentlich nur intensiver geworden. Das ist das Einzige, was sich verändern hat. Aber jeder Mensch, der geliebte Mensch Gottes, den Gott geschaffen hat, steht in der Versuchung. Jeder von uns hier in diesem Raum, in diesem Moment, vielleicht zu Hause oder in den nächsten Tagen oder wie auch immer, ihr werdet Kämpfe haben. Wir haben diese Kämpfe regelmäßig. Und das Interessante auch hier, wenn wir uns die Geschichte von Jesus anschauen, Jesus wurde getauft und wir verstehen es ja oft nicht, aber er wurde auch mit dem Heiligen Geist gesalbt. Der Heilige Geist kam auf ihn, in ihn. Ja, und er wurde mit Kraft Gottes ausgerüstet. Und das allererste, was dort dann passiert, in Matthäus Kapitel 4, dann heißt es, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt. Von wem wurde er in die Wüste hinaufgeführt? Von dem Geist Gottes wurde er in die Wüste hinaufgeführt. Also hier ist es nicht der Teufel, der ihn dort hineingeführt hat, sondern der Geist Gottes führt ihn in die Wüste, um dem Teufel zu begegnen. Krass. Ja, das ist schon mal, also dieses Führe uns nicht versuchen, müssen wir jetzt durch die anderen Bibelstellen ein bisschen beleuchten und uns mal ganz genau anschauen, was es bedeutet. Ja, Jesus wurde vom Geist Gottes in die Wüste hinaufgeführt, um vom Teufel versucht zu werden. Gott sprach zu Jesus, sagte: Jesus, los, jetzt zack, in die Wüste. Und dort zack, 40 Tage, 40 Nächte ohne Essen. Das konnte Jesus durch die Beziehung, durch den Geist Gottes wahrnehmen. Er hat keine Tora durchgelesen, wo stand drin, du musst jetzt 40 Tage, 40 Nächte fasten. Steht nicht drin, sondern das hat im Geist Gottes wahrgenommen. In dem persönlichen Reden mit Gott. Ja, und dann sagte Gott zu ihm: Ich führe dich jetzt in die Wüste und dort sollst du bleiben, 40 Tage, 40 Nächte. An diesem Ort, andere Übersetzungen oder Lukas sagt, er war dort mit den wilden Tieren sogar. Es war nicht nur ein Ort, so schön idyllisch und so weiter und so fort. Es war ein Ort, wo wilde Tiere waren. Er war in Gefahr dort. Ja, nicht so schön so eine finnische Hütte in Finnland im Wald, wo man sich zurücktritt, um seine stille Zeit zu halten. Ja, sondern das war wild, das Ganze. Ja, keine Nahrung und dann 40 Tage auch. Ja. Und dann, wann kam der Versucher zu ihm? Das ist schon mal interessant hier. Hier heißt es: Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich nach 40 Tagen. Und der Versucher trat zu ihm. So heißt sie, der Versucher. Wir wissen auch aus anderen Stellen, dass dieser Versucher der Teufel ist. Der hat einen Namen, der Typ. Der heißt der Versucher. Ja, wenn ich zum Beispiel, ich bin als Vater manchmal ein bisschen streng, ne, und da, zu mir sagt man zu Hause manchmal: Michael, das Gesetz. Ja, ich habe keine Wahl. Meine Frau ist Gnade und Barmherzigkeit, also muss ich das Gesetz sein. Einer muss ja der Strenge sein, ne? So, Versucher. Aber der Typ, ne, der läuft da entlang und dann sagen alle: Guck mal, der Versucher, der kann nicht an dir vorbeigehen und dir irgendwas anschwatzen, andrehen, dass es dir am Ende schlecht geht und du mit Gott total im Unfrieden bist. Das ist das, was der Versucher macht. Das ist sein Lebensziel, Hobby. Und er hat das so gerne gemacht, dass er sogar den Namen bekommt: Ich bin der Versucher. Verdien dir das mal, so einen Namen. Der Versucher. Der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du der Sohn Gottes bist, so sprich zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Da werde ich jetzt nicht genau drauf eingehen. Aber hier, wer tritt zu Jesus, nachdem er mit dem Heiligen Geist ausgerüstet worden ist? Der Versucher kommt dazu. Deshalb sagen wir auch immer nach der Taufe, wenn Menschen getauft werden: Oh, große Schwierigkeiten werden auf dich zukommen. Aber diese Schwierigkeiten sind Gott gewollt. Gott will sie. Er will uns nicht von diesen Schwierigkeiten beschützen, bewahren. Er will, dass wir, wie es John gesagt hat, dass wir sie im Positiven überwinden. Das ist das, was Gott möchte. Dazu sind Versuchungen da. Und das Schlimme ist auch übrigens mit den Versuchungen, die sind immer konstant und regelmäßig. Und der Versucher, der versucht zu uns zu kommen, uns zu überreden zu irgendetwas, dass wir dann hineinfallen. Und dann hat diese Sache, in die wir hineingefallen sind, eine große Macht über uns, eine viel größere Macht, als sie davor in uns hatte. Sobald wir Ja sagen, sobald wir darauf eingehen, auf diese Begierde, auf diese Sünde, wie auch immer und so weiter, hat sie viel mehr Macht in uns und es ist viel schwieriger rauszukommen. Also eigentlich kostet das weniger Kraft, der ganzen Geschichte zu widerstehen, als später aus der ganzen Geschichte wieder rauszukommen. Ja, deshalb lohnt sich der Kampf. Es ist ein Kampf, das ist eine Kampfsache, die im Herzen, im Kopf, in unserer Gefühlswelt, Gedankenwelt passiert. Ja, wenn wir die Welt nochmal anschauen, all die ganzen Dinge, die in der Welt passieren, die bösen Dinge passieren und so weiter, die kommen zuerst durch eine Versuchung. Der Versucher trat heran an die Menschen. Später heißt es dann, nachdem Jesus dann sozusagen diese ganzen drei Versuchungen gekämpft hat, dann heißt es dann in Vers 11: Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Und das ist etwas, was wir oft übersehen. Dieser verborgene Kampf, den keiner sieht, den wir zu Hause führen. Ich kann mit meiner Frau reden und ich bin gerade im Kampf. Ja? Oder sie mit mir oder wir miteinander und wir sind im Kampf. Aber dieser Kampf findet vor Gott statt und mit dem Teufel statt, gegen den Teufel statt. Ja? Und wenn wir dann durch diese Zeit der Versuchung durchgegangen sind, dann ist das Erleben oft bei uns Menschen, ja, oder auch bei Jesus hier, dass er dann verlässt ihn der Teufel geht. Lukas Übersetzung sagt, für eine Zeit verlässt ihn der Teufel, nachdem er fertig war mit seinen Versuchungen. Das heißt, er gibt nicht auf, er wird wiederkommen, aber für jetzt geht er weg und dann kommen Engel und dienen Jesus. Jesus wird gestärkt. Das ist das, was wir erleben. Diese Versuchung, dieser Kampf der Versuchung kostet viel Kraft. Aber am Ende kommt dann die Stärkung Gottes in unser Leben hinein. Deshalb lohnt sich der Kampf. Ja, und ich habe auch gemerkt, dass das ist meine Beobachtung auch generell, wenn ich mit anderen Menschen rede und auch von mir selbst aus. Wir Menschen werden versucht, aber werden so lange versucht, bis wir nicht mehr versuchbar sind. Sobald wir nicht mehr versuchbar sind, verzieht sich der Teufel und kommt später mit etwas Neuem an. Er steigert oder er verändert seine Strategie. Aber in diesem Bereich bist du nicht mehr angreifbar oder weniger angreifbar. Das heißt, dem Teufel zu widerstehen. In Offenbarung 3, Vers 10 heißt es, so habe ich es jetzt hier überschrieben bei mir, Versuchung muss geschehen sogar. Ja, da heißt es in Offenbarung Vers 10, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, er spricht jetzt zu der Gemeinde, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Also Versuchung wird nochmal ganz stark intensiv auf der ganzen Erde passieren. Und du hast das Wort von der Geduld, von der Standhaftigkeit, vom Ausharren hast du es bewahrt. Deshalb werde ich dich bewahren vor dieser Stunde der Versuchung. Hier an einer anderen Stelle, Lukas 22, 31, da heißt es hier, dann sagte der Herr Simon, Simon, das war kurz vor der Kreuzigung Jesu, das war kurz bevor Petrus Jesus dreimal verleugnet hat, Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen, um euch durchsieben zu können wie den Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke deinen Glauben, den Glauben deiner Brüder. Also hier hat der Teufel ganz spezifisch diesen Simon herausgesucht, um jetzt mit ihm seine Arbeit durchzuführen. Um ihn zu sichten wie den Weizen, heißt es hier. Also um ihn auf die Probe zu stellen, zu prüfen und an die Grenzen zu bringen. Und Jesus sagt, du wirst so weit an die Grenze kommen, dass du fast deinen Glauben verlieren wirst. Aber ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Damit du diese Versuchung, deinen Glauben wegzuwerfen, ja, und nicht mehr Gott wohlgefällig sein, dass du sie überwindest. Und wenn du das getan hast, stärke deine Brüder. Dann heißt es in Johannes 17, 15, hier betet Jesus, das ist eins der tiefsten Gebete, oder die wir aufgeschrieben bekommen haben. Da heißt es in Johannes 17, Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Also er betet hier für seine Jünger, für uns. Er sagt, ich bete nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie von dem Bösen bewahrst. Jesus will uns nicht aus dieser Welt herausnehmen. Wir haben einen Auftrag, wir haben eine Mission. Es gibt etwas, was wir zu tun haben. Und er betet dafür, dass wir bewahrt werden vor dem Bösen, dass wenn wir in diese ganzen Versuchungen, diese ganzen Schwierigkeiten reinkommen werden, dass wir durch die Kraft Gottes, durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes leben können und sie überwinden können, diese Versuchung. Ja? Also, er hätte auch anders beten können. Mann, hätte er das nicht anders beten können. Hä? Dann wäre es schon vorbei und wir wären schon im Himmel und alles wäre schön und gut. Ne? Wer versucht uns? Das ist auch eine Frage. Also wir haben gelesen, dass Versuchungen passiert, sollen passieren. John hat auch gerade zitiert, er gesagt, erfreut euch an den Versuchungen. So heißt es im Jakobusbrief, ne? War das? Jakobusbrief, erfreut euch an den Versuchungen. Ja? Das muss passieren. Der Teufel versucht uns Menschen. Er hat irgendwie Macht auf dieser Erde, dies zu tun. In Jakobus 1, Vers 12 heißt es, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Oh, das ist eine Sache, da kommen wir oft manchmal ins Hadern. Ja? Gott, warum? Du prüfst mich, du versuchst mich, du testest mich. Du weißt doch, ich bin schwach, du weißt doch ganz genau, ich werde in die Sünde fallen. Man kann in so ein Hadern, so ein Kämpfen mit Gott kommen, aber hier heißt es, wenn jemand versucht wird, er soll nicht sagen, er werde von Gott versucht. Gott hat nicht den Namen Versucher. Das ist der Gegenspieler, der Feind Gottes. Der hat den Namen Versucher. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und er selbst aber auch versucht niemanden. Das macht er nicht. In Offenbarung 12, Vers 9 heißt es, und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Wer hier? Der Teufel und Satan. Also das ist unser wahrer Gegenspieler, der Teufel und Satan. Das ist der, der den ganzen Erdkreis verführt. Ich weiß nicht, wie er das macht, welche Fähigkeiten er hat, aber er ist fähig, allen Menschen gleichzeitig zuzuflüstern. auf seine Art und Weise und Menschen in die Sünde zu verführen, im richtigen Moment. Und er benutzt die Nöte, die Schwachheiten der Menschen, genauso wie es auch bei Jesus getan hat, 40 Tage nichts gegessen und das hungerte ihn. Und er benutzt diesen Hunger, diese Not, dieses Bedürfnis von ihm, um egoistisch etwas selber aus eigener Kraft etwas zu erreichen. Das heißt, die Versuchung ist immer da, nicht mehr aus der Kraft Gottes zu leben, sondern aus eigener Kraft zu leben. Nicht mehr aus der Hilfe Gottes zu leben, Abhängigkeit Gottes zu leben, sondern aus eigener Stärke, aus seinem Ich, aus seinem Ego heraus zu handeln. In 2. Korinther 11, 14 bis 15 heißt es, und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichtes an. Hier hören wir darüber, wie er es tut, in welcher Form. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Also der Teufel kommt auch als eine Gestalt des Lichts. Das heißt, wenn der Teufel vor dir steht, dann erkennst du ihn nicht. Im Gegenteil, du wirst ihn sogar akzeptieren und annehmen als einen guten, yeah, du wirst ihm vielleicht 5 Sterne auf Google geben oder du wirst ihm ein Herzchen auf Instagram geben oder Daumen hoch und dann kommt er in dein Leben hinein und fängt an, dich zu verführen und am Ende fragst du dich, wie bist du hier gelandet? Ja, das ist dann der Kompromiss und so schleicht er sich immer hinein und er kann auch Menschen gebrauchen, die in unser Leben hineingehen, die uns auch verführen. Wir können auch Verführer sein für andere. In Apostelgeschichte 13, Vers 10 heißt es, da sagt hier Paulus über einen Zauberer etwas sagt Folgendes und sprach, du voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, also nicht der Teufel selbst, aber du bist der Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Also das ist das, was der Teufel einfach von seiner Natur aus macht. Der Herr sagt A und der Teufel nimmt den Buchstaben A und verdreht ihn irgendwie und es ist kein A mehr. Ja, der Herr baut eine Straße, eine gerade Straße, der Teufel kommt und baut die Straße irgendwie da lang. Ja, also und der hat, das ist seine Natur einfach gegen alles, was Gott liebt, alles, was Gott feiert, ja, dagegen zu gehen und das alles zu verdrehen. Schau uns mal die Natur an, wie wir mit der Natur umgehen, wie sie zerstören, kaputt machen. Schau uns, wie wir miteinander umgehen. Das sind die Dinge, über die Gott ausgesprochen hat. Siehe, es ist gut, siehe, es ist gut. Und damit den Menschen, siehe, es ist sehr gut. Also er greift all das an, was Gott liebt und will das immer alles verdrehen. Das ist seine Eigenschaft, das ist seine Natur und er wird das tun bis zum bitteren Ende, bis er nicht verurteilt wird und in die Hölle geworfen wird. Denn die Hölle ist für ihn geschaffen worden, ja, und nicht eigentlich für uns Menschen. Genau. Darum, in 1. Thessalonicher 3, Vers 5 heißt es, darum, da auch ich es nicht länger aushalten konnte, also Paulus, der sich Sorgen machte um die Gemeinde, sandte ich ihn, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher, wer, der Teufel, euch versucht hat und unsere Arbeit vergeblich gewesen ist. Das heißt, er schickt jetzt einen Boten aus zur Gemeinde, um dort abzuchecken, ob die ganze Arbeit des Glaubens, des Evangeliums nicht umsonst gewesen ist. Weil vielleicht ist der Versucher gekommen und hat sie weggeführt von diesem geraden Weg. Das ist das, was der Versucher tut. Und da liegt ganz besonderen Wert darauf, da wo das Wort Gottes gelebt, gepredigt wird, verkündigt wird, dort ganz stark hineinzuwirken. Was ist eine Versuchung? In Jakobus 1, Vers 14 bis 15 heißt es, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Ja? Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das heißt, wenn wir in Versuchung kommen, dann werden wir durch unsere eigenen Begierden gezogen. Ja, zum Beispiel, ich habe gar kein Problem, wenn jemand mir heute jetzt eine Heroinspritze anbieten würde, Nein zu sagen. Das ist einfach nicht meine Begierde. Das juckt mich nicht. Das interessiert mich nicht. Für mich ist es so einfach, da Nein zu sagen, weil es nicht ein Teil meines Begierdenrepertoires ist. Mein Set, das ich in mir trage. Ja? Aber jeder von uns hat Schwächen, Nöten oder Dinge, die er braucht, Dinge, die er begehrt, Dinge, die er liebt. Ja? Und plötzlich kommt irgendetwas. Vielleicht hast du eine Tendenz mit Frauen und dann kommt eine hübsche Frau und was weiß ich, oder ein Mann, ein hübscher Mann, wie auch immer. Und plötzlich ist das eine ganz andere Begierde für dich. Ja? Oder jemand kommt dann mit Geld und sagt, hier hast du 1 Million, wenn du mir deine Seele verkaufst. Und sagst, ja, hier, nimm meine Seele, ich nehme die Million. Leichtsinnig ausgesprochen. Ja, Esau hat auch sein Erstgeburtsrecht für eine kleine Mahlzeit verkauft, für eine Linsensuppe. Ganz klein. Das war seine Begierde, seinen Bauch voll zu bekommen. Und der Teufel nutzt diese Momente, um uns Menschen dann aus unseren Reserven zu locken und dann unser Leben, unseren Wandel vor Gott zu vergessen. Ja, Versuchung. Also unsere eigenen Begierden. Ja, zuerst, wenn die Begierde empfangen hat, wenn wir auf sie eingehen, auf diese Begierde. Das heißt, die Versuchung des Teufels ist nicht nur, dass ein Wesen vor mir steht und zu mir redet, sondern durch mein Fleisch. Wie gesagt, durch mein Fleisch. In dem Moment, als wir uns damals vor tausend von Jahren von der Frucht gegessen haben, haben wir uns in den Machtbereich des Teufels verkauft. Und das ist unser Fleisch. Es steht unter diesem Machtbereich. Jesus hat uns herausgekauft in dem Geist. Da herausgekauft. Das heißt, durch den Geist, durch das neue Wesen, haben wir Kraft, diesen Versuchungen zu widerstehen. Sogar in einer Geschichte mit Jesus und Petrus, Matthäus 16 heißt es, da redete Jesus zu seinen Jüngern und sagte, ich werde sterben und nach 3 Tagen werde ich von den Toten auferstehen. Matthäus 16, 22, da nimmt Petrus Jesus beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Jesus, tadeln ist schon streng, ne? Streng geworden mit Jesus, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr. Er tadelt ihn, aber bezeichnet als Herr. Naja. Das wird dir keinesfalls widerfahren. Er wollte seinen Freund nicht verlieren. Das war ein natürliches, menschliches Bedürfnis, seinen Freund nicht zu verlieren. Das war vollkommen richtig und okay, auf den ersten Blick. Ja? Aber der Wille Gottes war anders. Der Wille Gottes war es, dass Jesus am Kreuz stirbt, dass er bitterlich leidet. Das haben wir ja vor kurzem gehört. Vers 23, er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Zu seinem Jünger sagt er das. Also nicht nur irgendwelche Menschen außerhalb der Gemeinde oder sowas. Nein, wir selber können auch manchmal in den Einfluss und Machtbereich des Satans kommen und uns Schaden anrichten gegenseitig, indem wir den Willen Gottes nicht erkennen. Petrus kannte den Willen Gottes nicht, er hat nicht verstanden. Jesus wusste aber, er ist gekommen, um zu sterben. Und Jesus sagte zu ihm diese harten Worte, eigentlich nicht zu ihm, eigentlich zu dem Feind. Geh hinter mich, Satan, denn er hat ihn ja für eine Zeit von ihm abgelassen. Und jetzt war ja der Moment da, wo er durch Petrus und durch die Fürsorge eines Menschen dahin kommen wird. Ja, wie oft haben wir diese Fürsorge? Überlegt euch mal, wenn hier an alle Eltern, euer Kind wird größer und keine Ausbildung gemacht und plötzlich kommt es an und sagt, du, ich möchte in die Mission gehen, ich möchte mit dem Glauben leben, der Herr wird mich versorgen. Da werden wir uns alle Alarmglocken angehen. Wir werden automatisch fürsorglich denken, nein, du musst erst eine Ausbildung machen, dies und jenes und so weiter und so fort. Mag sein, dass es für die Masse so ist, aber mag sein, dass es Ausnahmen gibt. Aber meine Fürsorge wird vielleicht dieser Sache im Wege stehen. Wenn dann der Junge noch ankommt oder das Mädchen ankommt und sagt, ich habe eine Zuversicht vom Herrn. Ich muss das tun. Das ist nicht so einfach. Du bist mir Anstoß, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Das ist hier die Aussage. Der Angriff ist hier, dein Denken ist darauf ausgerichtet, was gut für die Menschen ist, aber nicht das, was gut für Gott ist. Da werden wir oft, kommen wir oft durcheinander. Wir denken oft, was gut für die Menschen ist, was gut für uns ist, was für mich ist. Ja? Wir vergessen aber eigentlich, was will eigentlich der Herr? Was will er eigentlich in diesem Moment? Was will er in meinem Leben tun? Und das können wir nur durch den Geist Gottes und durch die Gemeinschaft mit ihm rausfinden. Es geht nicht anders. Genau. Ja, Versuchung. Was können wir denn gegen Versuchung tun? Und dazu sagt Jesus selbst in Matthäus 26, 41, sagt er, wachet und betet, haben wir vorhin schon gehört von Christian, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber ist schwach. Was ist der Weg, um eine Versuchung zu überwinden, diesen Kampf zu gewinnen? Ist das Gebet, ist die Wachsamkeit im Gebet. Wenn du nicht betest, wenn ich nicht bete, werde ich nicht der Versuchung widerstehen können. Ganz klare Sache. Das ist kein Automatismus, sondern das ist ein Kampf. Und die Waffen, die mir gegeben worden sind, sind das Gebet und die Wachsamkeit, sagt Jesus hier. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt, damit ihr nicht mal da hineinkommt. Wenn du dich fragst, ja, frag dich mal in den Zeiten, wo es dir richtig dreckig gegangen ist, wo es dir richtig schlecht gegangen ist und wie bin ich in diese Versuchung reingeraten, und du wirst immer automatisch feststellen müssen, ja, mein Gebetsleben, mein Glaubensleben war eigentlich gerade nicht so aktiv, ich war gar nicht so intensiv mit Jesus unterwegs. Und dann warst du nicht mehr unterscheidungsfähig in diesem Moment, weil du das Licht nicht mehr gründlich gesehen hast, konntest du die Finsternis nicht mehr unterscheiden. Wachet und betet. 1. Petrus 5, Vers 8, was wir vorhin von Christian auch gehört haben. Seid nüchtern und wachsam. Nüchtern sein. Nüchtern sein. Sich nicht von der Welt und der Liebe zur Welt belullen lassen im Gehirn, im Herzen. Sich einnehmen lassen mit Substanzen oder mit anderen Dingen dieser Welt. Weil das macht uns nicht mehr nüchtern und nicht mehr wachsam. Dann heißt es, euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Dem müsst ihr standhaft im Glauben widerstehen. Hier kriegen wir schon eine Anweisung, wie wir es machen sollen. Wir sollen wachsam und nüchtern sein. Und wie sollen wir ihm widerstehen? Im Glauben sollen wir ihm widerstehen. Nicht aus eigener Kraft. Deshalb beten wir auch ganz am Anfang, warum beten wir überhaupt dieses Gebet und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen, weil ich es nicht aus eigener Kraft tun kann. Das ist eine ganz wichtige Komponente, wenn es um Versuchungen geht. Jemand, der aus eigener Kraft gegen eine Versuchung ankämpft, er wird sehr wahrscheinlich fallen. Aber jemand, der sich in dem Moment Gott ausliefert, der wird es erleben, dass Gott ihn durchträgt. Besonders der sich durch seinen Geist führen lässt in dieser Versuchung. Ja, der sich auf sein Wort stellt in dieser Versuchung. Der wird es erleben, wie Gott ihn führt. Deshalb im Glauben kämpfen. Nicht nur, ich darf nicht, nein, ich darf nicht, nein, ich darf nicht. Das ist aus eigener Kraft. Ja, sondern, Vater im Himmel, ich kann nichts tun. Du weißt, wenn der Teufel jetzt ankommt, mich damit versucht, Herr, ich werde fallen. Herr, aber ich gebe es jetzt auf, Herr, und ich vertraue dir, Herr, dass du mich schützen wirst und dass du mich bewahren wirst. Denn du hast in deinem Wort gesagt, und dann zitierst du, und dann betest du das und hältst es fest. Ja, und das kann anstrengend werden. Bei Jesus ist das dann zu Blutstropfen geworden, sein Gebet. Als er gegen die Versuchung gekämpft hatte, irgendwie das Ganze anders zu machen oder anders zu gehen oder wie auch immer, dass der Kelch irgendwie anders an ihm vorübergeht. Manchmal ist es so intensiv in unserem Leben. Dann kam aber auch Engel und stärkten ihn in dem Moment. Also, wenn wir das nicht erleben, diese Versuchung durchzustehen mit Jesus, auszuhalten, auszuharren, werden wir niemals die Auferstehung erleben. Wenn wir niemals die Power erleben, die Kraft erleben, dass Gott durch seinen Engel uns dient oder durch seinen Geist, das gehört dazu. Ja, also wenn du stark angegriffen wirst im Moment, ja, dann heißt es auch sehr wahrscheinlich, dass Gott dich stark gebrauchen möchte. Ja. Also dem müsst ihr standhaft im Glauben widerstehen. Dabei sollt ihr wissen, dass eure Geschwister in der ganzen Welt die gleichen Leiden durchmachen. Also nicht du alleine bist es, der es hat, sondern alle auf der Welt leiden auf diese Art und Weise. In Jakobus 4, 7 bis 10 heißt es, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Ja? Wie sollen wir gegen den Teufel ankämpfen, gegen die Versuchung ankämpfen? Indem wir uns Gott unterwerfen. Ich demütige mich Gott gegenüber. Naht euch Gott, sich Gott zu nähren und er wird sich euch nahen in diesen Zeiten der Versuchung. Säubert die Hände, ihr Sünder, das ist und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Wankelmütigen heißt ihr Doppelherzigen, könnt euch nicht entscheiden. Hier oder dort, könnt euch nicht entscheiden. Reinigt eure Herzen, also reinigt euch von der Schuld. Bekennt eure Schuld, tut Buße in eurem Herzen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen in dieser Zeit der Versuchung. Und dann heißt es, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Dieses Demütigen heißt, nicht mehr ich, nicht meine Kraft, nicht meine Stärke, sondern Gott in mir, er macht es. Und ich demütige mich, indem ich überhaupt gar kein Vertrauen mehr auf meine eigene Fähigkeit habe, auf mich selbst habe, sondern ich gebe mein ganzes Vertrauen an ihn. Und dieser Glaube in dir wird Gottes Kraft in dir aktivieren, dass du in dem richtigen Moment die richtigen Gedanken hast, die richtigen Worte hast, das richtige Gebet hast, die Kraft hast, Nein zu sagen auch. Das kann der Mensch von alleine nicht tun, denn das Fleisch ist schwach, so wie es Jesus selbst sagt. Und dann in 1. Korinther, Vers 10, 12 bis 13 heißt es, darum, wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Wenn du gerade denkst, du bist der Superheld, sei sehr wachsam in dieser Zeit. Gerade jetzt musst du wachsam sein. Ja? Sehe zu, dass du nicht fällst. Und dann sagt er hier, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Noch einmal, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft. Das ist etwas, was wir in unseren ganzen Kämpfen wissen sollen. Gott ist treu. Und wenn uns eine Versuchung trifft, dann wird das keine Versuchung sein, die größer ist als unsere Kraft, sondern er macht es so, dass die Versuchung rechtzeitig so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Also, obwohl der Feind da gewisse Privilegien hat, uns zu versuchen und uns anzugreifen, gibt es trotzdem eine Grenze, wie weit er gehen kann. Und diese Grenze bestimmt Gott. Und er bestimmt sie abhängig davon, dass ich es ertragen kann. Das heißt, wenn es eine Versuchung gibt, dann kann ich auch gewiss sein, dass Gott da sein Auge drauf wirft und dass ich sie ertragen werde. Bis zum Schluss. In Römer 6, 11 bis 12, und dann komme ich langsam zum Schluss, heißt es hier, so auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in euren sterblichen Leib, dass ihr seinen Begierden gehorche. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Es gibt nämlich eine positive Seite an Versuchungen. Und das ist ein bisschen komisch, über Versuchungen positiv zu reden, aber es ist so. Wenn eine Versuchung in deinem Leben da ist, ja, und du bestehst nicht und du fällst, dann bekommst du eigentlich eine Offenbarung über dich selber. Und zwar, das ist der Bereich in deinem Leben, der in der Taufe oder am Kreuz noch nicht beendet worden ist. Und deshalb bist du in diesem Bereich angreifbar. Du bist angreifbar, weil es immer noch aus eigener Kraft managt in diesem Bereich, egal in welchem Bereich du am Kämpfen bist gerade. Du bist selber gerade am Kämpfen. Weil du selbst gerade, du bist aus eigener Kraft am Kämpfen, keine Ahnung, gegen was weiß ich, Jugendsünden, Pornografie oder wie auch immer, und sagst, nein, ich darf nicht und so weiter und so fort. Deine Sexualität hast du noch nicht beerdigt, noch nicht beendet. Lass doch Gott über diesen Bereich in deinem Leben herrschen. Sei demütig, unterwerfe dich ihm, unterstelle dich ihm. Ja? Oder andere Bereiche, in denen wir mit Versuchungen zu kämpfen haben. Deshalb ist es für uns auch immer gleich ein Test. Welchen Bereich in meinem Leben habe ich noch nicht gekreuzigt? Welchen Bereich in meinem Leben habe ich noch nicht unter die Herrschaft Gottes gestellt? Ich weiß noch, ich möchte euch zwei Beispiele erzählen. Ein Beispiel war es, als ich habe schon mal davon erzählt, als junger Mann, hormongesteuert, gerade Christ geworden, laufe durch Berlin, durch die Stadt, Sommer, halbnackte Mädels überall, tut mir leid, ich offenbare mich gerade so in dem Punkt. Und damals war das für mich echt krass und ich wollte die Frauen nicht mehr anschauen, wie wir früher über die Frauen geredet haben. Nicht als heiße Dinger oder sowas, sondern als Menschen mit Seelen. Ja? Und ich wollte anders sein. Und ich bin durch die Stadt gelaufen und habe dann gebetet, Herr, schenke mir Kraft. Und dann kam da ein Mädel da und da und da und hinterher und dies und jenes und so weiter. Da dachte, ich will das nicht so machen. Ich will sie nicht so angucken. Hab gebetet. Ja? Und dann sogar bei Gott gejammert, wo bist du überhaupt, Gott? Warum hilfst du mir nicht? Und je mehr ich mir Mühe gegeben habe, mein Gebet war, Herr, gebe mir Kraft, dass ich das nicht mehr tue. Gebe meinem alten Menschen Kraft, dass ich das nicht mehr tue. Das habe ich eigentlich unbewusst gebetet. Und dann, nach einer Zeit, war ich so frustriert, irgendwo auf einer Bank im Bahnhof hingesetzt, weinend, ja, Vater im Himmel, weißt du was, ich habe es versucht, ich schaffe es nicht. Wenn ich jetzt aufstehe, meine Augen aufmache und dann werde ich wieder jedem Einzelnen hinterher schauen. Wenn du jetzt nichts tust, wird nichts passieren. Und plötzlich bekomme ich Frieden und eine Freude. Und ich verstehe mich, warum denn jetzt? Habe ich ihn gefragt. Ja, da wollte mir Gott ein Prinzip beibringen. Tod und Auferstehung. Ich habe das Gute versucht, durch meinen alten Menschen zu tun. Nicht durch das Neue in mir. Ich musste sterben, damit Jesus in mir auferstehen kann. In diesem Bereich meines Lebens. Ja, und dann mache ich die Augen auf, gehe durch die Stadt hindurch. Und ich bin frei in meinem Herzen. Ich gucke immer noch die Frauen an und die Männer, wie auch immer. Aber nicht mehr so wie davor, sondern sie als Geschöpfe Gottes, als mit einem guten Herzen einfach. Wie er sie anschauen würde. Das war eine Befreiung, ein Befreiungserlebnis. Ein anderes Erlebnis, ich habe auf der Arbeit immer ständig evangelisiert und versucht, Leute zu Jesus zu führen, dies und jenes und so weiter und so fort. Nichts geklappt, gar nichts. Keiner hat sich zu Jesus bekehrt, niemand. Keiner wollte. Gute Gespräche gab. Papst hieß ich dann dort bei McDonald's in Berlin. Ja, so. Und da kommt der Papst schon wieder mit seiner Bibel, weil ich die Bibel immer auf den Mittagstisch gelegt habe und die haben sich immer lustig gemacht über mich. Und eines Tages stand ich dann, war ich frustriert, Gott, ich diene dir, aber von dir kommt einfach nichts zurück. Gar nichts. Ich mache alles aus eigener Kraft. Habe ich so eigentlich gesagt, aber ich wusste es nicht. Ich dachte, er macht alles. Ich habe alles gemacht. Und dann bin ich raus aus McDonald's, stehe dann vor diesem, dachte ich, gehe jetzt ins Kino. Werde jetzt nach Hause gehen, stelle mich vors Kino, werde mir jetzt einen Film reinhauen, mich damit trösten und das war's. Und dann gehe ich nach Hause und penne. Und dann kam plötzlich eine Stimme in meinem Herzen und sagte zu mir, ja, geh nach Hause, lies die Bibel, ja, leb dieses trockene Glaubensleben, so wie du es dir gerade trocken vorstellst und geh schlafen. Ich sagte, okay, dann gehe ich nach Hause und werde die Bibel lesen. Und dann habe ich mich dafür entschieden. Und als ich so das Herz hatte, als ich so aufgegeben hatte, ja, am Bahnhof treffe ich einen Menschen, dieser Mensch bekehrt sich später zu Gott. Überlegt euch mal, ich wäre ins Kino gegangen oder diesen Menschen nicht getroffen. Oder Bitterkeit und das Gefühl von Sterben gehabt, ich bin nutzlos, ich bin fruchtlos und so weiter. Plötzlich treffe ich diesen Menschen. Und dann auch etwas später, ich weiß nicht genau wann, treffe ich noch einen anderen Menschen bei McDonald's. Ja, und dieser Mensch, der bekehrt sich auch und der geht als Missionar nach Tokio. Aber davor, wie lange, wie viel probiert, versucht dies und jenes aus eigener Kraft und plötzlich sterbe ich in einem Bereich ab und ich merke, Gott kann hier übernehmen. Und das ist oft unser Problem, warum wir die Versuchung selbst nicht überwinden können, weil wir aus eigener Kraft kämpfen, weil wir nicht gestorben sind in diesen Bereichen und Gott keinen Raum lassen in unserem Leben. Ganz wichtig, ja, also deshalb in so einer Versuchung, wenn du gefallen bist, dann ist dieser Bereich nicht unter dem Herrschaftsbereich Gottes. Da ist noch ein Kampf da. Da muss noch Reinigen der Hände, Reinigen des Herzens, der Sünden passieren und das unter die Herrschaft Gottes gestellt werden. Und als letzter Hinweis hier, Apostelgeschichte 10, Vers 38, Gott hat Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Gott war mit ihm und so zog er umher, tat den Menschen Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Wie tat er das? Er wurde mit Kraft und mit dem Heiligen Geist gesalbt und dadurch heilte er alle, die vom Teufel gepackt worden waren. Ohne Heiligen Geist können wir keiner Versuchung widerstehen. Ohne den Heiligen Geist können wir kein siegreiches Glaubensleben führen. Es ist unmöglich. Wir brauchen den Heiligen Geist. Jesus wurde getauft, also gestorben, ja, Totenauferstehung, Sinnbild der Taufe. Er kommt raus, empfängt den Heiligen Geist und als erstes geht er in die Wüste. Und dort widersteht er dem Teufel durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, 40 Tage nichts gegessen, da ist sein Körper und seine Seele geschwächt, aber der Geist Gottes in ihm ganz klar und stark. Und er widersteht dem Teufel durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Geist selbst gibt dir in diesem Moment ein, was du sagen kannst, womit du dich wehren kannst, wie du beten kannst und so weiter. Aber ohne Geist Gottes geht es nicht. Ja, der alte Mensch kann dem Teufel nicht widerstehen. Er wird unbedingt verlieren. Dazu unterstreichen Galater 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Das heißt, der Sieg über Begierde, Sieg über Versuchung, Sieg über Sünde besteht nicht, dass wir aus eigener Kraft wandeln. Die Bibel sagt hier nicht, wandelt im alten Menschen und gebt euch Mühe. Und dadurch werdet ihr alle Versuchungen und Sünden und so weiter überwinden. Nein, sondern die Bibel sagt, wandelt im Geist unter der Autorität des Heiligen Geistes, unter der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann werdet ihr die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Das ist die Challenge, die wir haben, nach dem Geist Gottes zu leben, erfüllt zu werden täglich mit dem Heiligen Geist, damit wir siegreich mit Gott unterwegs sein können. Und zum Schluss Epheser 6, 11 bis 13, ganz wichtig noch, zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Gott hat uns Tools gegeben, er hat uns Waffen gegeben, er hat uns eine Rüstung gegeben, die ich heute nicht vorlesen werde, aber er hat uns das gegeben und wenn wir das anziehen, können wir den heimtückischen Anschlägen in den Versuchungen dem Teufel widerstehen. Haben wir diese Rüstung ausgezogen, die Rüstung liegt in der Ecke irgendwo. Ja, und wir gehen einfach raus aus dem Haus, zack, kommt ein Fall, tot. Ja, und du hast damit nicht gerechnet. Wo war dein Schild? Wo war der Brustpanzer? Wo war der Helm? Wo waren die Schuhe? Wo war die ganze Garnitur? Ausgezogen, liegt auf dem Kleiderhaken. Und dann wunderst du dich oder ich wundere mich, dass ich besiegt werde? Ja, wenn wir schon kämpfen, müssen wir richtig kämpfen. Genauso wie in jedem Wettkampf in diesem Leben müssen wir üben, trainieren, uns dementsprechend anziehen, vorbereiten und losmarschieren. Und dann haben wir eine Chance, allen Anschlägen des Teufels standhalten zu können. Denn es heißt hier, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte. Wir sehen sie nicht, die sind unsichtbar. Und Jesus gibt uns hier Anweisungen, wie wir gegen sie kämpfen können. gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt und dann, wenn ihr alles erledigt habt, immer noch steht. So, das war jetzt so im Schnelldurchlauf des Ganzen. Aber wenn wir das tun, ja, und dann mit Gottes Hilfe können wir diesen Versuchungen widerstehen, können wir diese Versuchung überwinden. Und ich möchte dich ermutigen, es kann sein, dass du vielleicht schon oft diese Versuchung gehabt hast in deinem Leben, vielleicht gerade sie ja selbst auch hast. Es kann sein, dass du in deiner Vergangenheit Versuchung gehabt hast, das da, wo so mein Herz heute auch ein bisschen liegt, ja. Und du hast dann nachgegeben. Du hast nicht auf die Stimme Gottes gehört, sondern bist gefallen. Und jetzt hat der Teufel so viel Macht in deinem Leben über dich, dass du es nicht schaffst, da herauszukommen. Ja, und du gehst in dich hinein und du findest sogar den Willen nicht, nicht den Willen dafür, mit dieser sündigen Eigenschaft oder mit dieser Begierde zu brechen. Ich möchte dir sagen, gebe nicht auf. Fange neu von vorne an. Ja? Ich bin auch manchmal so müde von diesen Anfechtungen, von diesen Kämpfen. Ich möchte, dass sie endlich aufhören. Manchmal will ich schon, manchmal bete ich, Herr, nimm mich zu dir. Ich habe so die Schnauze voll zu versagen und zu fallen. Und dieses Aufstehen immer wieder aufs Neue und so weiter und so fort. Ich will das nicht. Ja? Aber steh auf. Steh auf, wage es neu, mach es wieder aufs Neue. Und wenn du merkst, dass du vielleicht dein Leben lang diese Kraft Gottes nie gemerkt hast, vielleicht fehlt dir diese Beziehung, mache dich auf zu Jesus, damit du diesen Heiligen Geist empfängst, damit du mit diesem Heiligen Geist diese Versuchung überwinden kannst. Und dazu lädt dich Gott heute ein. Vielleicht hast du dein Leben lang einfach ein christliches, religiöses Leben gelebt und du hast dich immer nur selber bemüht und angestrengt und niemals erfahren, wie die Kraft Gottes dich beschützt und bewahrt. Vielleicht fehlt dir der Heilige Geist. Dann bete heute zu Jesus. Sag, gib mir diesen Heiligen Geist. Gib mir diese Kraft Gottes, die du uns Menschen versprochen hast, die an dich glauben. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Kämpfe diesen Kampf nicht alleine, sondern mit Gott zusammen, mit Jesus zusammen. Amen. Ich möchte noch mit uns zusammen beten. Unser himmlischer Vater, ja, Herr, du erlaubst es, dass wir durch manch eine Versuchung, manch eine Prüfung durchgehen. Das gehört zu deinem Plan irgendwie dazu. Deshalb möchte ich auch nicht bitten, Herr, dass du uns aus der Welt herausnimmst. Aber Herr, bewahre und beschütze uns vor dem Bösen, Herr. Herr, dass wenn die Versuchungen kommen, Herr, wie wir es im auch Vater unser beten, dass wir bestehen können, Herr, dass dein Geist da ist, dass wir hörfähig sind, dass wir hören können, dass wir uns immer dann in diesen Momenten für dich entscheiden können, für die Wahrheit entscheiden können, für deinen Geist entscheiden können, für dich entscheiden können und dem Teufel zu widerstehen. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt schon dafür, für all die Siege, die du uns geben wirst, Herr, für all die Siege, die du uns schenken wirst und für all die Erlebnisse, die wir mit dir haben werden können, dein Beistehen, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das Dienen von Engeln vielleicht sogar, obwohl wir es nicht sehen. Danke, Herr, dass du treu bist. Danke, dass du es nicht zulässt, dass die Versuchungen zu groß werden für uns, sondern dass du es erlaubst, aber auch den Ausgang schaffst, dass wir es ertragen können. Danke für deine Treue. Danke, Herr, dass du unsere Herzen prüfst und dass du uns dadurch auch so stark veränderst. Danke, Herr, dass du uns dadurch auch an dir festhältst, in der Abhängigkeit bleiben lässt. Ich danke dir dafür vom ganzen Herzen. Im Namen Jesu. Amen. Welches Lied habt ihr jetzt vorbereitet? Wie heißt es? Okay.